Moin moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir nähern uns Folge 100 und ich würde sagen, ja, schon mal so ein bisschen, um in diese feierliche Stimmung zu kommen, reden wir heute nicht über den Schiedsrichter oder wenigstens, keine halbe Stunde. Es sei denn, mein Gast hat heute ein bisschen Schiri-Thematik mitgebracht. Anton, grüß dich.
Hallo Moritz, ja, nein, ich werde das tunlichst vermeiden, da nochmal so eine lange Diskussion einzugehen. Die Woche hat es auch nicht unbedingt hergegeben, aber es war das Wochenende des El Mauricos. Ja, Moritz, es tut mir leid. Dementsprechend, lass uns doch direkt mal reinstarten. Wir müssen es machen. Wir müssen natürlich drüber reden und deswegen sind wir ja hier.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Die Bayern waren zu Gast in Bremen. Mein erster Spieltagssieger ist der Rekordmeister. Es war ein am Ende ungefährdeter 3:0 Erfolg. Und ja, keine Schiedsrichterdiskussion, aber es wurde mal etwas Gutes vom VAR zustande gebracht, denn ich glaube, da musst auch du als Bremen-Fan sagen, dieser Elfmeter, der dann zum 1:0 der Bayern geführt hat, wurde ja nach Rücksprache mit dem VAR dann erst gegeben. Da hat Dingert erst noch, erst noch weiterlaufen lassen. Und deswegen direkt mal an dich die Frage, den muss man schon dann geben, oder?
Ja gut, wenn man das Bayern-Trikot anhat, dann kriegst du halt auch diese 50-50-Dinger gepfiffen. Harry Kane, Penalty Merchant, das wissen wir alle. Nein, natürlich einer der klarsten Elfmeter, die es seit langem gab. Und ehrlicherweise auch so ein typisches Foul, was ja gepfiffen werden muss, wenn es auf dem Feld passiert. Das hat mich super überrascht.
Ja,
also man hat, finde ich, klar gesehen, wie Karl halt so die Beine weggezogen werden. Es war ja auch nicht ein Fall von ein Standbein steht noch und das andere fädelt so ein, sondern er kann halt einfach nicht weiterlaufen, weil ihm das Bein im Weg steht von Lienen war es, dem Bremer Mittelfeldspieler. Und deswegen komisch, dass es irgendwie den VAR gebraucht hat, aber schön, dass es dann aus Fußballgerechtigkeitssicht so korrigiert wurde. Klarer Elfmeter auf jeden Fall.
Ja, und dann am Ende spielen es die Bayern mehr oder weniger souverän runter. Bremen wieder mal offensiv zu schwach. Harry Kane jetzt tatsächlich mit mehr Saisontoren als Werder Bremen. Wie hört sich das an aus Sicht der Werderaner? Nicht so gut, schätze ich mal.
Doch, sehr gut. Nein, es war ja vor dem Spiel schon so. Ich meine, wir haben ja im Winter einen Stürmer gesucht. Harry Kane, glaube ich, haben wir mit Sicherheit auch mal angeklopft, aber konnte man nicht loseisen. Ja, was willst du machen? Also es ist, ich glaube, Romano Schmid hat es auch gesagt, dann dieses 2:0 von Kane, dass es überhaupt geht, den aus irgendwie 20 Metern flach im Eck unterzubringen, mit der Innenseite, ist eigentlich, das sollte gar nicht gehen. Also in der Regel muss so ein Torwart ja da rechtzeitig hinkommen, aber der hat halt so die perfekte Mischung aus Schusstechnik, auch wie er den Ball platziert, und dann auch die nötige Schärfe in dem Schuss, dass es ja funktioniert. Und Schmid eben dann auch danach gesagt, ja, ist einfach Weltklasse. Das Einzige, was mir nicht ganz gefällt an so Spielen gegen Bayern, ist halt immer dieses dann danach, oh, ja, die Bayern, die sind einfach so toll, da können wir nichts machen. Es stimmt, aber man muss nicht dann immer so krass den Gegner irgendwie über den grünen Klee loben. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich finde es völlig verdient und was da gesagt wird, ist ja auch richtig. Aber ich finde, du musst dich nicht so unterwürfig zeigen, auch wenn es so ist. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Aber es war natürlich ein verdienter Sieg, wobei man auch sagen muss, die Bremer 14:11 Torschüsse, also man hatte schon Chancen. Es war eines der besseren Spiele in den letzten Wochen. Klar, Bremen ist generell nicht gut unterwegs. Ich habe jetzt auch den Wert gelesen, vor dem Spieltag schlechtestes Team, formschwächstes Team der Top 5 Ligen. Das ist schon nochmal so ein Pin, den man sich da anstecken kann ans Hemd. Vorsicht, hier kommen die Bremer. Aber es war an sich vom Spiel und vom Ansatz war es nicht schlecht. Sie haben sich ganz gut gewehrt eigentlich. Haben dann eben, ja, Elfmeter, das zweite Tor ist auch schwer zu verteidigen, wenn Kane da eben aus 20 Metern den so gut platziert. Und dann hat ihnen einfach vorne der Abnehmer gefehlt. Das ist ja schon länger so. Gut, dass bald das Wintertransferfenster kommt und man sich einen Stürmer holen kann. Ach nee, warte mal, das war ja schon. schwierige Phase, aber ich habe es ja auch schon öfter gesagt, kein Spiel in der Saison ist mir so egal wie das gegen Bayern, weil man hat eh keine Chance. Vor 2-3 Jahren, als sie da in München gewonnen haben, das war ein absolut lucky 1 out of 100. Es klingt vielleicht traurig, dass man das irgendwie als Bremen-Fan so sagt, aber ich habe sowas von keine Hoffnung bei Spielen gegen Bayern, dass es mir auch völlig egal ist. Also auch wenn die da 10-0 verlieren, ist dann vielleicht peinlich, aber ist mir völlig latte, ehrlich gesagt.
Ja, es ist dann vielleicht aus Bremer Sicht eben dieses, was du moniert hast, dass man sich danach dann hinstellt und sagt, ja, die Bayern, die sind einfach gerade so stark, ist einfach dann leichter, anstatt zu kompensieren und beziehungsweise sich mal selber zu hinterfragen und zu sagen, ey, warte mal, wir sind das formschwächste Team der Top 5 Ligen, wir müssen vielleicht mal bei uns anfangen und nicht sagen, ja, die Gegner sind halt so gut, sondern wir sind halt auch in einer Phase, wo wir einfach wirklich leider momentan alles hinterfragen müssen. Und du hast es schon angesprochen, Siege gegen die Bayern sind extreme Mangelware bei den Bremern.
Wenn du nicht Augsburg, Freiburg oder Mainz heißt, ja.
Stimmt, die kriegen das halt einmal pro Saison. Den
Farmvertrag mit Bayern.
Aber ich hatte dir den Artikel schon vor dem Spiel auch nochmal als kleinen Mutmacher für dich geschickt. Ich weiß nicht, wie sehr du ihn dann auch nochmal studiert hast. Dass Bremen mal in einem Heimspiel einen Punkt gegen die Bayern geholt hat, ist schon fast 17 Jahre her. Damals ein 0-0 am 1. März 2009. Und nur mal so als kleiner Funfact, wie da so die Fußballwelt aussah, ein, zwei kleine Fragen an dich. Weißt du noch, wer in dieser Saison, es war Saison 2008, 2009, Torschützen wurde am Ende? Torschützenkönig wurde.
Das war doch die Wolfsburger Meistersaison, oder?
Mhm.
Dann war es Grafitsch, glaube ich, ne?
Richtig, sehr, sehr stark. Mit 28 Treffern am Ende. 2 mehr als ein gewisser Edin Dzeko, der es dann meines Wissens nach im Jahr danach wurde, bevor er dann zu Manchester City gegangen ist. Es gab da aber auch noch eine ganz andere Geschichte in dieser Saison. Also die Bayern, haben wir gerade dann schon gehört, sind nicht Meister geworden. Und es sah lange Zeit so aus, als würde es da was ganz Verrücktes geben. Weißt du noch, wer Herbstmeister war?
Hoffenheim.
Richtig. Mit einem gewissen Vedat Ibisevic.
Ja, den der HSV in der Winterpause im Testspiel kaputt getreten hat. Das werde ich Ihnen nicht verzeihen.
Wirklich, also so eine unfassbar bittere Geschichte. 18 Tore in der Hinrunde. Gut, das war, also heutzutage macht das halt Harry Kane mal eben nochmal 5 mehr. Aber damals war das so, also natürlich auch gerade als Aufsteiger, unfassbar, was sie da abgeliefert haben.
Vor der Inflation war das, noch, war das noch eine Nummer.
Vor
der Finanzkrise.
Ja, Kinder, ja. Ne, also, da werden sich viele gar nicht mehr dran erinnern können, die das hier gerade hören.
Das waren mal 20 Mark.
Ja, noch so ein paar kleine Fakten würde den Rahmen sprengen. Aber ne, da war zum Beispiel noch Jürgen Klinsmann Trainer bei den Bayern, ist dann auch irgendwann gefeuert worden. Jens Lehmann ist zu Stuttgart gewechselt und. Also ein Land vor unserer Zeit fast schon. Wirklich Wahnsinn, ne?
Das 17 ganz kurz, Jahre das müsste dann die Saison gewesen sein, wo die Bremer in der Hinrunde, in der Rückrunde in München gewonnen haben, oder? Oder war das in der Hinrunde davor, dieses 5-2?
Das müsste ja dann in der Hinrunde gewesen sein, weil das Spiel war ja schon im März. Ja. Ne?
Also war dann schon vielleicht war es auch im, ich glaube, es war 2009, dann war es wahrscheinlich in der Folgesaison, weil da war das auf jeden Fall sein, Klinsmann auf der Bank. Und so lange hat er ja nicht durchgehalten bei den Bayern.
Ja, er musste, glaube ich, sogar noch in dieser Saison gehen. Ende April nach einem 0-1 gegen Schalke. Auch das ist hier aufgeführt. Grüße an die Kollegen vom Kicker. Und dementsprechend, ja, kann schon gut sein, dass das dann in der Hinserie war. Das war ja generell auch eine Saison der Bayern, wo sie mehr als schlagbar waren. Das sieht heutzutage anders aus. Aber ja, das nochmal ein kleiner historischer Rückblick. Ist wirklich, finde ich, nämlich auch einfach mal eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. 17 Jahre wartet Werder auf einen Punkt, nicht mal auf einen Sieg zu Hause gegen die Bayern. Das ist schon hart. Dementsprechend kann ich gut verstehen, dass du da auch sagst, die Spiele lässt du getrost mal aus der Wertung raus, weil das ist historisch bewiesen, dass das einfach schwierig ist.
Ja, ich meine, also, ja, was du vorhin noch gesagt hast, sollte man sich vielleicht auf sich selbst konzentrieren und so. Also, gerade was den Kader angeht, aber ich habe das Gefühl, da gab es auch die letzten Wochen genug auf dem Deckel, zu Recht auch. Jetzt ist das Transferfenster vorbei, jetzt kannst du eh nicht mehr gerade was machen. Ich denke, da werden auch im Sommer Köpfe rollen. Also mindestens, wenn man absteigt, vielleicht sogar, wenn man nicht absteigt. Ich glaube nicht, dass man dann noch an Clemens Fritz festhalten kann, sonst ja, steigen die Bremer Fans aufs Dach, aufs Weserstadion-Dach. Aber sonst, ja, was willst du sonst jetzt groß nach dem Spiel kritisieren? Ich habe es gesagt, sie haben eigentlich einen ganz mutigen Auftritt hingelegt, haben eben diesen Doppelschlag kassiert in der ersten Hälfte und dann ja wirklich lange dagegen gehalten und waren auch die Mannschaft mit mehr Offensivaktionen. Und dann gibt es halt in der zweiten Hälfte irgendwann das 3-0 von Goretzka. Da war aber dann schon, glaube ich, nur noch knapp 20 Minuten zu spielen. Von daher, ich finde nicht, dass du nach dem Spiel dich hinstellen musst und sagen musst, war bodenlos von uns, weil das war es nicht. Aber man muss dann auch nicht den Gegner der ist einfach übermächtig, kann man einfach nichts machen. Das ist so, aber ich finde nicht, dass das gerade von einem Trainer muss ich das nicht hören. Ich finde es okay, wenn Romano Schmid sagt, das ist ein Weltklasse-Tor von Harry Kane, das kann er ruhig sagen. Aber ich finde nicht, dass mein Trainer sich danach hinstellen muss und den Gegner das Nonplusultra bezeichnen muss, gegen den eh niemand eine Chance hat, wenn die Bayern gerade erst zweimal Punkte haben liegen lassen. Heißt nicht, dass das in dem Spiel drin war. Aber ich finde das, höre ich nicht gerne. Man kann da zum Sieg gratulieren und sagen, dass man verdient verloren hat, weil auch die Chancenqualität oder sagen wir mal die Abschlussqualität war dann eben auf Seiten der Bayern. Das hast du gesehen, da gab es Chancen, die hätten die Bayern auf der anderen Seite eben einfach reingemacht. Aber mehr musst du dann auch nicht machen, finde ich.
Absolut. Können wir, glaube ich, da so einen Haken hintermachen. Ich, wie gesagt, fieber einfach nur gleichzeitig ja auch ein bisschen mit den Bremern mit, großer Sympathisant, und ich hoffe einfach, dass das vielleicht gegen Gegner, die nicht ganz so übermächtig sind, dann bald mal wieder funktioniert mit einem Dreier.
Ja, den Dreier haben auch die Dortmunder geholt im Haramball-Derby gegen Mainz 05, Nico Kovac gegen Urs Fischer. Es gab ein glattes 4-0. Ich habe parallel ein Spiel in der Serie A kommentiert, habe es deswegen nicht gesehen, bin dann in der Pause und auch nach dem Spiel zu einem Kollegen gegangen, den habe ich gefragt, und wie war Dortmund? Und er so, ja, schon stark, aber halt 4 Kopfballtore. Und ich sage, okay, perfekt, Nico Kovac Heritage mal wieder. aber mein erster Sieger ist deshalb Julian Riasson, der wirklich einmal alle vergangenen Dortmunder Rechtsverteidiger-Legenden irgendwie gechannelt hat, irgendwie Piszczek und Hakimi und alle, hat er da in einem Spiel kombiniert. 4 Assists für Riasson, alles Flanken, alles Standards oder kurz nach Standards entstanden. Wahnsinn, irgendwie absolut eine Karikatur eines Dortmunder Spielstils, aber am Ende 4-0 gewonnen und das auch souverän. Von daher, wenn du so standardstark bist, warum sollst du dann die Tore nicht machen oder dich irgendwie dafür entschuldigen? Und Gyrassi auch mit einem Doppelpack, den hätte man ja auch aufschreiben können.
Ja.
Großes Kino. Und Riasson, der spielt wirklich eine krasse Saison, muss man sagen. Die 26 auf dem Rücken, das ist natürlich auch Piszczeks Nummer damals gewesen. Also vielleicht gibt ihm das zusätzlich Kraft. Crazy Spiel und auch crazy Saison von Julian Riasson. Hast du auf dem Schirm, wie viele Vorlagen der hat in der Bundesliga-Saison in diesem Jahr?
Habe ich nicht, aber ich versuche es gerne mal zu erraten. Jetzt nochmal mit den 4. Ist er vielleicht schon bei so um die 10?
11.
11 tatsächlich schon. Das ist echt stark.
Also 11 Vorlagen in 20 Spielen ist, finde ich, ein Brett. Das ist
absolut, ja.
Also ich finde, der ist eh underrated. So ein bisschen, finde ich, der Dortmunder Leimer, einfach weil es so ein Terrier ist, den du nicht los wirst und der dann auch offensiv immer wieder überrascht positiv. Aber also ich finde, 11 Vorlagen ist crazy. Damit ist er wahrscheinlich, muss ich jetzt kurz nachschauen, aber ziemlich weit vorne, was die Vorlagengeber angeht.
Ja, und ist ja schon gefühlt auf Rekordkurs. Also 22 Spiele, gut, er hat dann 20, hast du gesagt, 20 Einsätze?
20 gemacht, ja.
Wenn er das so weiter durchzieht bis zum Ende der Saison, ich weiß nicht, ist Müller immer noch der Rekordhalter? Oder ist es doch noch irgendwie Ribéry, Misimovic? Müller ist, glaube ich, overall, ne? Habe ich jetzt gerade leider nicht parat, aber
Vorlagen in einer Saison, oder was meinst du?
Genau, in einer Saison waren es, meine ich, auch nur mal so 19, 20. Also das ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, wenn er noch ein, zwei solche Spiele hat, dann droht er zu wackeln. Und ich glaube ja auch, Riasson sogar im Gespräch gewesen, schon mal bei Barcelona. Die haben da jetzt João Cancelo dann zwar geholt, aber zeigt ja auch, wenn solche großen Clubs sich mit einem befassen, was man für eine Leistung bringt. Deswegen, bei dem Spiel muss man Riasson als Sieger führen. Du hast es gesagt, man kann aber genauso für Gyrassi argumentieren, man kann genauso für Dortmund overall argumentieren, denn die Mainzer waren ja gerade auch richtig gut drauf. Also da kam jetzt nicht irgendwer hin, 3 Siege am Stück gefeiert und dann ja, gewinnst du halt auf diese, ich will es jetzt nicht schon wieder kritisieren, Art und Weise, ne? Also im Sinne von, du machst dann halt Standard- bzw. Kopfballtore, aber du gewinnst halt 4-0 und das tut auch dem Dortmunder Gemüt mal richtig gut. Es war ein Freitagabendspiel, volles Haus in Dortmund und dann hast du da ein überzeugendes 4-0 gegen eine Mannschaft, die zuletzt echt gut unterwegs war und ich glaube, dass overall das dem gesamten Verein extrem, extrem gut getan hat. Natürlich nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch eben was das Ganze drumherum, das Gefühl dieses Sieges angeht.
Ja, also ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut, hast recht, Müller, Saison 19-20, hatte 21 Assists geliefert und ich habe jetzt gerade mal geschaut, in der bereinigten Bundesliga-Statistik, also Bayern-Spieler rausgenommen, ist Julian Riasson der Führende, was die Vorlagen angeht, wenn man die Bayern-Spieler mit dazu nimmt, Diaz mit 13 und Olise mit 18, also ja, gar nicht verkehrt.
18?
Und danach 18 ist es.
In dieser Saison?
Ja, ja, 28 Scorer in 21 Spielen.
Ja, dann nehme ich das mit Riasson rekordverdächtig unterwegs ja komplett zurück. Also da braucht Olise ja nur noch, wie viel, 3-4?
Ja, ist wie so ein Cartoon, wo irgendwie so eine Betonwand, die stehen zu zweit davor, Olise geht da so im Vollsprint durch und hinterlässt so eine Silhouette und Riasson kann so im Schritttempo durchsteigen. Und ich komme mit, ich laufe hinter dir her.
Ich bin auch nicht so schlecht dabei. Nee, aber ja. Boah, Wahnsinn. Ja. 18.
Das ja, sonst hast du da André Ilic noch mit 9, Wouter Burger mit 8, Baumgartner mit 8. Ja, nee, aber trotzdem tolle Saison von Riasson.
Absolut.
Ich mache weiter mit meinem zweiten Sieger und ich habe Burger eben schon angesprochen. Der hat mitgewirkt bei seiner TSG Hoffenheim, als sie ja mal wieder gewonnen hat. Ich glaube, das 8. Heimspiel in Folge gewonnen, die Hoffenheimer. Ungefährdet 3-0 gegen Freiburg. Auch wenn sie erst in der zweiten Hälfte Treffer gemacht haben, die zählen. Man hat ja in der ersten Hälfte hat Kramaric nach 5 Minuten dieses Traumtor gemacht, Volley, da aus irgendwie 35 Metern, aber stand leider mit der Hacke im Abseits. Es war ähnlich bitter wie neulich das Köln-Leipzig-Spiel, wo ein Kölner da bei der Torentstehung so ganz leicht im Abseits stand. Wäre sonst auf jeden Fall Kandidat fürs Tor des Monats oder sogar Tor der Saison gewesen. Aber am Ende, ja, machen sie es dann kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag. Aslani mal wieder mit einem Tor, der ist so ein bisschen untergegangen, aber ich auch da so ein bisschen wieder gedacht, es gibt immer wieder Spieler, die dann so einen guten Start haben und wir sind dann, also man ist dann zu Recht völlig auf dem Hype-Train und sagt, oh ja, geil, der macht doch, vielleicht macht er 20 Tore, der ist ja gar nicht aufzuhalten. Jetzt ist Aslani bei 7 Bundesliga-Toren. Immer noch eine Top-Saison, 6 Assists, aber zeigt dann doch manchmal, wie schwer es dann doch ist. Hat eben in den ersten 8 Spielen hat er 5 gemacht und seitdem eben nur 2. Ja, trotzdem gute Leistung von Hoffenheim und ein ungefährdeter Sieg und damit stehen sie eben richtig stark weiterhin auf dem 3. Platz.
Ja, wie gefestigt diese Mannschaft ist, finde ich einfach so bemerkenswert. Das war jetzt auch da wieder ein Gegner mit den Freiburgern, die richtig gut unterwegs waren die letzten Wochen und die haben da nichts anbrennen lassen. Da steht ein 3-0 am Ende, auch völlig verdient. Das war einfach eine so reife, gute Leistung, dass man, ja, wir sagen es ja schon seit Wochen, aber dass man halt immer mehr und mehr daran glaubt, diese Mannschaft ist wirklich auf Champions-League-Niveau unterwegs. Und ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, aber ich sehe da halt auch überhaupt nichts, was sie da wirklich so richtig aus der Bahn werfen könnte. Nur du sagst es, die haben dann eben einen Aslani, der auch mal, was normal ist, für so einen jungen Spieler in seiner ersten Bundesliga-Saison mal eine kleine Formdelle hat. Aber das fällt dann so gesehen gar nicht richtig auf, weil es eben diese Recken da gibt, wie Kramaric, der dann plötzlich wieder reinspringt und abliefert über die letzten Wochen, überragend gespielt. Das Tor von ihm, was leider zurückgenommen wurde, hast du angesprochen. Fand ich auch ganz schön, hat er unter einem Instagram-Post selber kommentiert mit so einem traurigen Smiley, dass er sich natürlich ärgert. Ist ja klar, du hast gesagt, das hätte Potenzial für das Tor des Jahres gehabt. Aber diese Hoffenheimer sind so stabil und so gut. Das wird ziemlich sicher nur über die Hoffenheimer gehen, wenn du da in die Champions-League-Ränge noch reinkommen willst auf 3 und 4.
Ja. Also wirklich stark unterwegs. Die Leverkusen haben ja noch ein Spiel nachzuholen. Aber aktuell hat man da eben mindestens 3 Punkte Vorsprung auf den 4. Platz.
Ja, davon kann Eintracht Frankfurt momentan nur träumen, aber es geschehen noch kleine Wunder im Bundesliga-Kosmos. Die Eintracht ist ohne Gegentor geblieben. Und an dich direkt die Frage, Moritz, was glaubst du? Wann war das letzte Mal, dass das geschehen ist? Es ist schon etwas länger her, aber ich hätte sogar gedacht, es wäre noch länger her. Es gab mal ein Spiel, da haben sie 1-0 gewonnen, was noch nicht so lange her ist, wie ich zumindest selber dachte.
Müsste unter Armin Fee gewesen sein, glaube ich.
Ganz genau, richtig. In der Saison, als Bremen gegen Bayern zu Hause im Punkt. Nein. Es war Mitte Dezember, zu Hause gegen Augsburg, da haben sie 1-0 gewonnen. Seitdem meistens 3 Gegentore bekommen. Also es ist wirklich erschreckend, wie viele Spiele da am Stück es gab, wo sie 3 sich gefangen haben. Gab ja zwischenzeitlich auch mal das Meme. Gerade im Januar waren da fast alle mit 3 Toren. Nur 1, da haben sie nur 2 kassiert und auch verloren gegen die Spurs. Und sonst wirklich alle Spiele im Januar 3 Tore kassiert. Jetzt gab es da letzte Woche schon die Verbesserung hin zu einem 1-1 bei Union Berlin. Und jetzt haben sie eben zu Hause 3-0 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Kein Gegentor. Albert Riera, Masterclass. Nein, aber also jetzt mal dieses leicht sarkastisch angehauchte zur Seite. Extrem wichtig einfach, dass Frankfurt da defensiv sich wieder stabilisieren zu scheint. Wie gesagt, es ist ewig her, dass sie mal in 2 Spielen nur so wenig Gegentore da gefangen haben. Und gerade der Januar war eben so furchtbar, dass ja auch Dino Topmöller dann gehen musste. Es ging auch nicht anders. Das kannst du ja nicht mehr verargumentieren. So viele Spiele, so viele Gegentore, dass sie immer noch so viele gemacht haben und oft auch sogar nur knapp verloren haben oder sogar noch 3-3 gespielt haben, ist natürlich nochmal der andere Punkt. Aber so kannst du natürlich über lange Sicht nicht punkten, sondern so, wie sie es jetzt gemacht haben. 3-0 gewonnen und ja, mal wieder so ein kleines, kann man schon Statement nennen, ich weiß es nicht. Zumindest aber ist es jetzt mal ein sehr, sehr positiver Start für Riera, der nach dem 1-1, was ja so ein bisschen bitter war, haben wir auch noch drüber gesprochen, dieser Elfmeter, den sie sich da gefangen haben. Also da plötzlich einfach so aus dem Nichts eine Wrestling-Einlage, da hätte vielleicht auch schon der 1-0-Sieg stehen können. Aber so kann man jetzt, finde ich, auch wenn es nur 2 Spiele sind, mit Fug und Recht schon behaupten, dass da der Trainerwechsel schon in irgendeiner Form Früchte getragen hat, weil ja, also die Zahlen lügen ja nicht. Es sind jetzt endlich mal wieder 0 Gegentore und das nach über 2 Monaten. Also allein das ist ja schon mal eine Nennung hier bei der 2-Mann-Mauer wert.
Definitiv. Paar Sachen, die mich noch irgendwie interessiert haben. Einmal die schöne Kunde, dass wir hier wahrscheinlich ein neues Maskottchen für einen Podcast haben. Anton, hast du es mitbekommen?
Nee, klär mich auf.
Bei den Frankfurtern jetzt Mauer Santosch im Tor, der keine Tore mehr fängt. Also,
stimmt.
Das auf jeden Fall in der 2-Mann-Mauer gerne gesehen. auf jeden Fall, Einladung ist raus an den Kollegen, wenn er mal vorbeikommen möchte. Einfach nicht die letzten Folgen anhören, wo ich gesagt habe, dass er wieder auf die Bank rotieren soll. dann sehr, sehr spannend finde ich, Albert Riera, der Cheftrainer, hat ja so groß erzählt, ja, wir wollen den Gegner dominieren, die sollen richtig Spaß haben, die Jungs, dass sie den Gegner in allen Belangen dominieren. Frankfurt in Sachen gespielte Pässe, Ballbesitz, Passquote, alles schlechter als Gladbach in dem Spiel, im Gegensatz zum Unionsspiel, wo sie ja wirklich auch Spielanteile klar kontrolliert haben. In dem Fall jetzt weniger den Ball gehabt, weniger Pässe gespielt, schlechtere Passquote. Das ist schon interessant. Und dann eben auch mit einem klaren Sieg. Also vielleicht dann doch nicht so in Stein gemeißelt, die Spielanlage. Von daher, das fand ich noch interessant. Und dann auch die gute Nachricht an alle Frankfurter, dass sie schon am vorletzten Spieltag, jetzt aber eben mit diesen 2 Spielen, haben sie jetzt die schlechteste Abwehr abgegeben an die Heidenheimer. Glückwunsch.
Stimmt, das ist auch nochmal positiv zu erwähnen. Ich habe ja bewusst auch die Frankfurter Defensive jetzt hier mal als Sieger geführt. Also genau richtig, dass du es nochmal sagst. Das, wie gesagt, wird alle Eintracht-Fans freuen, auch wenn der Spielstil, wie du auch nochmal schön herausgestellt hast, vielleicht noch nicht ganz da ist, wo sich Riera das wünscht, hat er auf jeden Fall schon mal die Punkte und die Gegentor-Thematik auf seiner Seite. Dementsprechend, ja, bleibt abzuwarten, wie es nächste Woche läuft. Kenner wissen, gegen wen sie da ran müssen. Das wird vielleicht nochmal eine andere Nummer, wenn sie da mit 0 Gegentoren rausgehen würden in der Allianz Arena, für alle die jetzt nicht gerade den Spielplan auswendig kennen, dann können wir uns nochmal ganz anders unterhalten. Aber naja, soweit sind wir noch nicht. Erstmal ein gelungenes Bundesliga-Wochenende für die Frankfurter Adler, genauso wie für den Hamburger SV. Ein unglaublich wichtiger 3:2 Heimsieg gegen Union Berlin. Und zu Hause, da ist Hamburg echt stark. Und ich finde, das war für mich so ein Spiel, was gezeigt hat, wenn du die Dinger ziehen kannst als Aufsteiger in einer Situation, wo du mit den Punkten, die du daraus holst, wirklich dir Luft verschaffen kannst, dann kannst du eindeutig die Klasse halten. Ich meine, wir reden bei den Hamburgern sowieso momentan nicht über den Abstiegskampf direkt, weil da gibt es wirklich ganz, ganz andere Kandidaten, auch aus dem hohen Norden, die da noch deutlich schlechter unterwegs sind. Aber dieses Spiel hat mir eben nochmal gezeigt, so die Hamburger sind wirklich in dieser Saison erstligatauglich. Klar, Union hat hinten raus nochmal gedrückt, aber sie haben es über die Zeit gebracht. Sie sind zu Hause echt stark, 8. Platz in der Heimtabelle. Und jetzt mit diesem 3:2-Sieg auch wirklich mehr als entspannt da im Mittelfeld angekommen. Also klar, das kann sich im Laufe der Woche dann auch mal ganz schnell wieder ändern. Aber das liest sich richtig gut. Sie sind so die Nummer 1 hinter dem, ich nenne es mal Topfeld, da ist auch noch ein bisschen was zwischen. Aber jetzt auf Platz 9 gesprungen, vor die Unioner. Und dementsprechend müssen sie hier für mich auch als Sieger geführt werden, weil, ja, das ist einfach, finde ich, das war so ein, wie ich es eben schon gesagt habe, so ein Spiel, wenn du das ziehst gegen einen unmittelbaren Tabellennachbarn, jetzt sind sie sogar Nachbarn, dann macht das was mit einem und dann zeigt das auch nochmal die gewisse Qualität, die dann eben da ist, um in der ersten Liga auch längerfristig wieder bestehen zu können.
Ja, es sind harte Zeiten für mich persönlich aktuell.
Es tut mir leid, dass ich da jetzt gerade nochmal, habe ich auch gerade nochmal gemerkt.
Ich bin schon froh, dass du, ja, ich habe mich gerade gemutet und das Schluchzen so ein bisschen verdeckt. Nein, ich bin froh, dass du sie aufgeschrieben hast als Sieger, das hätte ich glaube ich nicht übers Herz gebracht, auch wenn es natürlich völlig verdient ist. Ja, geiler Sieg für den HSV, der, ja, also ich finde das mit der tabellarischen Position ist halt super fluktuierend aktuell, da kann ja wirklich viel passieren. Haben auch noch das Nachholspiel gegen Leverkusen. Ist die Frage, wie viel man da aktuell holt, so wie die drauf sind. Aber trotzdem starkes Spiel von den Hamburgern, die auch ein bisschen Glück hatten, weil es da ja zum Beispiel vor dem 2-1, kurz vor der Pause, gab es diese Szene von André Ilitsch, der da das leere Tor nicht trifft, nachdem sich Heuer Fernandes verschätzt und dann wirklich 30 Sekunden später dann der Treffer vorne. Trotzdem, ich finde es einfach irgendwie auch beeindruckend, hatte ich, glaube ich, schon vor ein paar Wochen, Monaten mal gesagt, was sie für eine Power entwickeln können im Volkspark. Natürlich auch krass getragen vom Publikum. Und ja, wie sie dann eben offensiv auch gefährlich werden. Ich habe neulich erst wieder den statistischen Wert gesehen, dass der HSV, glaube ich, die Mannschaft ist, die meisten Torschüsse für ein Tor braucht. Heißt aber eben auch, dass sie einfach viele Torschüsse produzieren, weil offensiv sind sie gar nicht so krass schlecht, gerade zu Hause. Also die sind schon einfach gefährlich und bringen sich immer wieder in gefährliche Situationen. Und gerade zu Hause schaffen sie es dann auch, die Dinger reinzumachen. Diskrepanz ist schon krass im Vergleich zu Heim und Auswärts. Haben sie, glaube ich, jetzt letzte Woche in Heidenheim den ersten Auswärtssieg geholt. Aber ja, sind einfach nicht zu unterschätzen da in Hamburg. Und wenn sie so spielen, hast du völlig recht, dann sollte das mit dem Klassenerhalt gut klappen. Dann schiebe ich noch meinen dritten Sieger hinterher. Da habe ich mir, du hast vorhin die Frankfurt-Defensive genommen, ich habe mir die VfB-Offensive aufgeschrieben, denn die Stuttgarter haben mal wieder überzeugend nach vorne gespielt, ein Spiel klar gewonnen gegen den ersten FC Köln mit 3:1, haben erst spät das 2-1 gemacht, Demirovic in der 84. Dann Undav in der Nachspielzeit den Deckel drauf gemacht, aber trotzdem Doppelpack Demirovic, Tor Undav auch das 1-0 vorgelegt, glaube ich zumindest. Hier steht Leveling, aber ich meine, es wäre Undav gewesen. Auf jeden Fall eine gute Leistung von Stuttgart und die dann auch so ein bisschen die individuelle Klasse bewiesen hat, die sie einfach vorne drin haben. Und wir haben ja Demirovic hier schon oft gelobt, auch Undav, die einfach jetzt aktuell immer wieder zeigen, dass sie dann auch diese Torjägerqualitäten haben, dass sie richtig stehen. Auch das 3-1 von Undav, so ein typisches Ding, eigentlich der Angriff schlecht zu Ende gespielt und dann fällt ihm der Ball vor die Füße und dann macht er den einfach rein. Das ist dann einfach auch eine Qualität und deswegen für mich die Offensive aufgeschrieben, weil ja, man hat irgendwie manchmal so das Gefühl, man war nicht so richtig zufrieden in Stuttgart, seit Guirassy weg ist, weil man eben auch den Erfolg nicht nochmal wiederholen konnte. Aber ich finde, die Offensive, die sieht richtig gut aus. Leveling gut drauf. Undav, Demirovic sowieso. Führig kommt immer besser rein. Und Elchanus sowieso auch ein Top-Transfer. Den sollten sie, wenn sie es irgendwie finanziell stemmen können, auch fest verpflichten. Genau, deswegen da für mich so die Offensive, weil die einfach Spaß macht und das deutlich besser ist als noch letztes Jahr, in dem man eigentlich hauptsächlich von Woltemade abhängig war.
Ja, das ist dieses Spiel lässt mich nochmal an dem Ergebnis aus der letzten Woche zweifeln. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass da dieser Ausrutscher mit drin war gegen St. Pauli, weil Stuttgart ist für mich momentan so eine der Mannschaften, die am allermeisten Spaß macht anzuschauen. Eben natürlich aufgrund dieser tollen Offensive, die du richtig nennst. Auch kurz davor, vor der Niederlage gegen St. Pauli, haben sie ja Kiel aus dem Pokal geschossen und da war es ja kurz danach Undav im Interview, da irgendwie über die letzten 19 Pflichtspiele oder sowas die zweitmeisten Scorer, nur Kylian Mbappé hat noch mehr gemacht. Also das zeigt ja, was da gerade für eine Qualität und Wucht bei den Stuttgartern unterwegs ist und das macht einfach Woche für Woche wieder Bock und ich finde auch sehr, sehr überzeugend gut zu sehen, wie sie nach diesem Ausgleich, den sie da kassieren, sofort wieder die Antwort finden in der Offensive, sofort wieder nachlegen können und dann am Ende das Ding mit 3-1 ziehen gegen Köln und sich da oben halt auch immer mehr festsetzen. Also genau wie die Hoffenheimer, gut, wie gesagt, dieser Ausrutscher macht für mich immer noch keinen Sinn, wie das genau passieren konnte gegen St. Pauli, aber ansonsten die letzten Wochen wirklich überzeugend von den Stuttgartern und die sind da auch richtig, richtig gut im Rennen, was die Champions-League-Plätze angeht.
Ja, dann lass uns doch übergehen zu den Verlierern, denn du hast gerade schon die Paulianer angesprochen und die muss ich hier als erstes nennen, denn die haben gar kein Land gesehen. In Leverkusen mit 0-4 untergegangen und hat mich schon stellenweise schockiert, gerade wie man bei den Gegentoren verteidigt hat. Das war irgendwie sehr einfach. Man hat die Bälle nicht final geklärt und dann teilweise auch ganz, ganz viele Luftzweikämpfe verloren, die dann zu den Toren geführt haben. Das war irgendwie eine relative Offenbarung, wie chancenlos sie da teilweise waren. Da auch offensiv wieder ihre Probleme gab, nur einmal aufs Tor geschossen. Ja, und deswegen, für mich so das Team, glaube ich, das diesen Spieltag vielleicht mit den Mainzern am chancenlosesten aussah. Und deswegen klarer erster Verlierer.
Kann ich komplett mitgehen und eigentlich mich nur noch mal wiederholen. Es macht noch stutziger, wie das dann letzte Woche so anders aussieht.
Was war denn letzte Woche? Sag doch mal.
Ja, da haben sie ja wirklich gegen Stuttgart gewonnen. Was? Kannst du das glauben, wenn du das jemandem erzählen würdest? Sie würden doch sagen, die St. Paulianer, die gerade gegen Leverkusen auf dem Platz standen, haben gegen die Stuttgarter, die in den letzten Wochen so überzeugend spielen, gewonnen. Nee, das kannst du keinem erzählen. Also kannst ja alles versuchen, aber das glaube ich dir nicht. Nee, ist wirklich erschreckend, weil das ist immer dieses Ding. Ich bin da auch kein großer Fan von. Manchmal passiert das, dass du dir aus so einem Spiel wie jetzt dem Sieg gegen Stuttgart dann auch natürlich ein großes Selbstvertrauen holen kannst oder irgendwie so einen kleinen Lauf starten kannst und. Aber das ist wie immer dieses, die haben gegen die Bayern doch echt lange gut mitgehalten und dann verloren. Ja, da kannst du dir nächste Woche auch nichts mehr verkaufen. Also klar war das jetzt gegen Stuttgart dann ein gutes Ding und die 3 Punkte geholt. Aber wenn du dann so wieder das nächste Mal auftrittst, klar gegen ein hochqualitatives Team aus Leverkusen, die das dann natürlich auch wissen auszunutzen, aber da war ja nichts mehr von irgendwie Euphorie oder Aufbäumen oder sonst was zu spüren. Also ganz deutliche Niederlage, ganz verdiente Niederlage, chancenlos am Ende. Dementsprechend, vollkommen richtig, sie hier als Verlierer zu führen. Und ich würde direkt mal übergehen zu meinem ersten Verlierer. Ich finde, wir müssen mal über Gladbach reden, weil irgendwie sehe ich da momentan echt schwarz. Ich kann sie nicht richtig greifen. Und ich bin eher so der Meinung, dass, auch wenn es noch nicht ganz so dramatisch tabellarisch aussieht, dass einer der Vereine ist, die wirklich akut gefährdet sind, da ganz schnell ganz unten mit reinzurutschen, weil ich irgendwie trotz mancher Unentschieden jetzt in den letzten Wochen da nicht so viel Positives sehe und ich mir da wirklich Sorgen mache, weil ich sag's auch regelmäßig jetzt hier in den letzten Wochen, das ging ja gut los mit dem Sieg gegen Augsburg und seitdem ist es irgendwie so eine Negativspirale, ja, noch mit so ein paar Unentschieden, die sie da gerade noch so ein bisschen weiter von der ganz gefährlichen Zone distanzieren können. Aber auch jetzt wieder, das Spiel hatten wir schon angesprochen, gegen die Eintracht, wo sie, du hast es auch richtig herausgestellt, spielerisch jetzt gar nicht so richtig im Hintertreffen waren. Aber es kommt, finde ich, viel zu wenig bei rum. Und ich wollte es einfach hier nochmal angesprochen haben, wenn sich da in Gladbach nicht schnellstmöglich auch spielerisch was entwickelt und tut, dann habe ich so gesehen, wenn man das so sagen kann, schon ein bisschen Angst und Bange da um die Fohlen, dass die da nochmal richtig, richtig hart fallen werden und eventuell sich mitten im Abstiegskampf in ein, zwei Wochen wiederfinden werden. Wenn sie es nicht sogar schon sind, könnte man ja auch argumentieren.
Ja, ich glaube, die Gladbacher profitieren aktuell sehr davon, dass alle so ein bisschen auf die enorm schwachen Bremer gucken und stehlen sich so ein bisschen im Hintergrund vom Tatort davon. Also irgendwie ist das ähnlich schlecht und häufig auch, finde ich, schon spielerisch ja relativ substanzlos. Und man hat immer wieder Spiele, wo die Einstellung stimmt. Auch vor, ich glaube, 2 Wochen war es gegen Leverkusen, wo sie dann auch wirklich gut dagegen gehalten haben, was so diesen Fight angeht. Und du das Gefühl hast, die lebt die Mannschaft. Aber spielerisch kam da jetzt nicht so viel bei rum. Und dann gibt es halt immer wieder Spiele, wie auch das in Bremen neulich, wo Bremen dann noch den späten Ausgleichstreffer macht, wo sie wirklich einfach sehr, sehr schlecht spielen und man nicht wirklich weiß, wie da regelmäßig Siege bei rumkommen können. Diese Hochphase, die sie da hatten im Dezember, glaube ich, war es, wo sie ein paar Spiele auch hoch gewonnen haben, wo Tabakovic jede Chance reingemacht hat, die ist wieder vorbei. Und ja, jetzt muss man mal schauen. Aber du hast sie da auf jeden Fall zu Recht aufgelistet, weil sie definitiv auch klar in der Abwärtsspirale sind.
Genau, ich finde sehr, sehr schön das Bild, das du gezeichnet hast. Das wollte ich nämlich einfach mal mit reinnehmen, weil irgendwie wird mir da der Ernst der Lage noch nicht ganz so klar, auch, sage ich jetzt mal, medial, weil du es richtig sagst, da gibt es dann halt zum Beispiel die Bremer oder mein nächster Verlierer, die Heidenheimer, die dann halt wirklich noch etwas schwächer dastehen und noch etwas schlechter meist auch spielen, aber Gladbach ist da gar nicht so weit weg tabellarisch und wie du eben auch nochmal richtig gesagt hast, teilweise auch spielerisch wirklich nicht gut, sodass man jetzt nicht irgendwie da die Hoffnung hat oder sagen kann, ja, da haben wir bitter noch irgendwie, klar, Bremen macht in der Nachspielzeit erst den Ausgleich, kannst immer sagen, das ist bitter, aber es war der absolut verdiente Ausgleich, also Bremen war da das bessere Team und eigentlich, wenn da jemand 3 Punkte verdient hätte, dann wären es die Bremer gewesen. Am Ende ist immer, ja, super bitter, wenn du da noch irgendwie den Ausgleich kassierst, aber es, ich wollte es hier mal angesprochen haben. Ich bin sehr gespannt, wie wir in 2, 3 Wochen drüber reden, weil wenn sich da nichts tut, glaube ich, dann wird das ganz, ganz schnell ganz, ganz übel. Und ich hatte sie eben schon angesprochen, mein nächster Verlierer, die Heidenheimer. Es war für mich, dieses Spiel gegen Augsburg, so ein letztes Strohhalmspiel, so, wo man sich noch hätte dran greifen können. Wenn da jetzt noch irgendwas bei rumkommt, dann kannst du sagen, ja, guck mal, wir sind noch da, wir halten uns noch irgendwie gerade so über Wasser und kämpfen noch mit. Und dann verlierst du da 0-1 und stehst jetzt mit 13 Punkten, ja, nach wie vor weiter da unten drin. Die beiden Vereine vor ihnen, St. Pauli und Bremen, haben wir schon besprochen, haben auch nicht gewonnen, klar. Aber die Heidenheimer, ja, was soll man sagen? Also ich muss da, glaube ich, gar nicht mehr so viel ausführen, sonst sage ich jede Folge dasselbe. Aber dieses Spiel, da dachte ich nochmal, wenn sie was holen, vielleicht, wenn sie das jetzt auch noch verlieren, puh. Also, es war dann ja auch bitter, sie waren lange im Spiel, dann am Ende entscheidet ein Elfmeter und du stehst wieder mit 0 Punkten da. Und ja, es wird einfach immer Woche für Woche düsterer.
Ja, und da war was drin in dem Spiel. Also gerade Hälfte bis zum Elfmeter, der dann zum Siegtor quasi geführt hat für Augsburg, waren sie wirklich am Drücker und haben einfach ja, immer wieder vorne sich reingespielt. Da fehlt dann eben auch, haben wir auch ganz schon oft gesagt hier, die Qualität vorne drin. Auch Dingchi bisher kein wirklicher Faktor, der ja zurückgekommen ist nach Heidenheim per Laie. Aber ja, sie tun sich enorm schwer, dann da die Chancen zu verwandeln oder eben sich überhaupt so hochkaräter zu erspielen, die dann leicht zu verwandeln sind. Aber das war wirklich so ein Spiel, da hast du gemerkt, jetzt machen die hier noch 5 Minuten Druck und wenn sie ein Tor schießen, dann werden sie es wahrscheinlich gewinnen, weil Augsburg jetzt auch nicht so krass gut drin war und dann haben sie es einfach nicht geschafft und dann diesen dummen Elfmeter kassiert, der, finde ich, in Ordnung geht. Einfach, ja, bescheuertes Foul von, ich glaube, Meinka gegen Schlotterbeck, der ihn da so an der Hüfte umzieht. Schlotterbeck macht es natürlich auch irgendwo clever, weil er halt früh abspringt und dadurch in der Luft ist und dadurch kannst du ihn halt leicht umziehen. Ich finde nicht, dass es eine Schwalbe ist. Ich finde schon, dass man den geben kann, weil Meinka auch einfach zu lang ihn zieht an der Hüfte, während er schon in der Luft ist. Aber enorm dummes Foul, weil es halt auch nicht wirklich eine Aktion zum Ball ist von Meinka. Und das sind dann so Sachen, die dir halt am Ende echt den Klassenerhalt kosten können, wenn du solche Spiele dann auch wegen so eines Fouls verlierst. Also aktuell würde ihnen ja auch noch ein Punkt helfen, auch wenn sie natürlich gerne gewonnen hätten in Augsburg.
Ja, da kommt dann am Ende alles zusammen. Ich packe hier 2 Euro ins Phrasenschwein, aber wenn du dann so, dann bist du schon so im Spiel und schaltest dich dann am Ende selber aus, ne? Also genau wie du sagst, das sind dann diese kleinen Aktionen, die am Ende eine große Wirkung haben. In dem Fall entscheidet halt das Spiel. Ich hatte schon kurz Sorge, dass ich reinrufen muss und du da irgendwie einen Schiri-Talk aufmachst, aber so die Kurve bekommen. Alles gut, ich bin ganz, ganz ruhig.
Wärst du kurz zum Monitor gegangen und hättest mich zurückgepfiffen.
Nee, ich hätte ganz lange auf dein Ohr geredet und dann aber am Ende gesagt, ja, nee, passt schon, ja. Alles gut.
Okay, sehr gut. Ja, dann mache ich weiter. Mein zweiter Verlierer, das kann ich ganz kurz halten, Urs Fischer. Wir haben über die Dortmunder schon geredet, die 4-0 gegen Mainz gewonnen haben, gegen Urs Fischers Team. Und ich glaube, Urs Fischer, der wird einfach am Abend ins Bett gegangen sein und sich so ganz zusammengekrümmt haben und geweint haben in sein Kissen rein, weil er sich sagt, ich verliere hier ein Spiel, 3 Standard-Gegentore, 4 Kopfballtore gegen mich. Das war doch eigentlich meine Spielweise. Und dann hat er so irgendwie Christopher Trimmel eine WhatsApp geschickt, missing you right now. Und dann hat er sich in den Schlaf geweint. Ich glaube, das war so ein bisschen Urs Fischers Abend, der mit den wirklich absolut eigenen Mitteln geschlagen wurde, der wirklich bei Union jahrelang Spiele gewonnen hat, weil Christopher Trimmel gute Ecken schlagen kann. Und in der Mitte dann Marvin Friedrich oder Robin Knoche das Ding reingewuchtet haben. Deswegen harter Abend für Urs Fischer, der wirklich mit seiner eigenen Spielweise eigentlich geschlagen wurde.
Ja, kann man genauso sagen. Also wenn er Trost braucht, wir sind da. Also wenn irgendwas ist, schreib uns gerne. Und wir wiegen dich dann in den Schlaf, auch ohne Kopfbälle.
Ja, machen wir. Ich dachte, da kommt noch
wusste
was.
Nicht, ja, dachte ich auch. Ich wusste aber nicht mehr, wo ich hin will. Mach du mal weiter. Ich zieh mich kurz zurück.
My ears are aching right now.
Oh. Ja, okay, gebe ich dir.
Mein dritter Verlierer ist Ragnar Ake, wie der Engländer sagt. Ragnar Ache, wie der Deutsche sagt. Bei den Kölnern Verlierer einfach, weil er ein richtig schönes Tor geschossen hat und es am Ende gar nichts bringt. Er hatte das zwischenzeitliche 1-1 gemacht, recht spät auch, wo man dann auch gerechte Hoffnung haben kann, gerechtfertigte Hoffnung natürlich. Dass
ich
steck
dich schon an hiermit.
Ja, also, ja, naja.
Doch zu viele Kopfbälle gemacht.
Lassen wir das, genau. Zu viel am Pendel gestanden, ein Ache mit einem schönen Tor, Ballverlust von den Stuttgartern in der eigenen Hälfte und dann lässt er den letzten Mann, letzten Verteidiger aussteigen und chippt ihn dann über Nübel. Richtig geiles Tor da gemacht und dann zerschießt ihm Demirovic und dann später noch Undav so ein bisschen diesen Treffer, weil er eben sonst vielleicht zu einem Punkt gereicht hätte. Und deswegen für mich Verlierer, einfach weil man ihn deswegen eher vergessen wird, den Treffer. Aber ich finde, kann man ja mal so kurz einen versteckten Sieger machen. Ich weiß, ein Raunen geht durch die Menge, das ist eigentlich verboten hier in den Verlierern, aber Ache fände ich eine sehr, sehr positive Erscheinung in dieser Saison, hat wirklich oft genau das gemacht, was die Kölner unbedingt brauchen, nämlich dann vorne diesen Abschlussstürmer gegeben und jetzt das wieder gezeigt. Das sind so Situationen, wo du nicht wirklich was tust, dann macht dir der Gegner den Gefallen, dass er den Ball da in die Füße spielt und dann hast du eben diese eine Chance, okay, jetzt müssen wir den machen, weil sonst machen wir kein Tor und dann ist er da und verwandelt. Das tut unheimlich gut. Deswegen, ja, großes Kompliment an ihn, aber trotzdem in dem Fall Verlierer, weil es nichts gebracht hat.
Ja, ist für mich schon ein Tor, was so versteckt in der Kategorie Traumtor fast schon landen könnte.
Absolut, absolut.
Ich weiß, das finde ich immer schade, weil ich hatte das manchmal so, keine Ahnung, bei irgendwelchen Highlight-Zusammenfassungen oder sowas, da war halt so ein 25-Meter-Strahl im Winkel und ich habe dann halt irgendwie gesagt, und er hier mit dem absoluten Traumtor und die Kommentare darunter waren da teilweise so voll, also, wenn das dann schon ein Traumtor ist, was ist denn da los ungefähr? Und ich finde, bei sowas ist es nochmal, also, was Ragnar Ache da gemacht hat, das ist für mich ein Traumtor als Fußballliebhaber. Ja, ja, ja. Mach das mal so, das ist so überragend. Ja. Also wirklich nicht dieses ganz shiny Ding, Seitfallzieher aus 20 Metern, Unterkante, Latte oder sowas, aber diese Ballbeherrschung, dann der Heber im Zweikampf, perfekt. Also das kannst du nicht schöner machen, dementsprechend für mich ganz klar Kategorie Traumtor.
Ja, könnt uns ja zusammen scheißen in den Comments, gerne.
Genau, bin ich
sehr gespannt. Treibt den Algorithmus an.
Eins, was auch fast in die Kategorie fallen würde, würde ich sagen, der schöne Schlenzer von Brajan Gruder, der die Leipziger gegen Wolfsburg noch zum 2:2 gerettet hat mit Vorlage und Tor. Für mich aber der klare Verlierer dieses Spiels, die Wolfsburger selbst. Denn wir haben letzte Woche noch über sie gesprochen, so im Sinne von, was machen die eigentlich? Die machen ja auch überhaupt gar keine Punkte. Alle sagen immer Bremen, Bremen, Bremen. Aber hey, warte mal, Wolfsburg hat ja genauso viele Punkte. Jetzt haben sie einen mehr, aber es hätten durchaus auch drei mehr sein können. Kurz vor Schluss dann noch den Gegentreffer zum Ausgleich kassiert. Und deswegen habe ich jetzt mal eher die Wolfsburger mit reingenommen, weil die Situation einfach prekärer ist als die Leipziger. Das Spiel hatte am Ende keinen Sieger. Bei einem Unentschieden. Aber zwei Verlierer eigentlich, so gesehen. Aber für Wolfsburg tut es einfach weh, weil das wäre in dieser engen Abstiegszone da unten doch mal ein Sieg gewesen, der ihnen da so ein bisschen Luft verschafft hätte. Und jetzt ist es eben wieder nur der eine Punkt. Und das ist dann am Ende wieder zu wenig. Und es tut einfach weh, wenn du so kurz vor Schluss dann noch den Gegentreffer kassierst. Hast du auch in den Reaktionen der Spieler gesehen, da war großer Frust zu Recht da. Wer hätte den nicht bei diesem Spielverlauf, haben sich da richtig gut geschlagen in Leipzig und am Ende stehen sie wieder nur mit einem Punkt da.
Wenn die Wolfsburger Situation ein Rechtsverteidiger wäre, welcher wäre er?
Ich liebe deine Wortspiele, ich versuche sie gerade zu entschlüsseln.
Keine Chance, sehe ich dir jetzt schon.
Habe ich mir schon fast gedacht.
Peter Prekerik.
Ja, okay, gut, gut, gut. Hätte ich sogar drauf kommen können. Würde ich mir zutrauen. Aber ja, absolut.
So viel Zeit haben wir nicht, sorry.
Prekarik-Situation da in Wolfsburg und dieser später Gegentreffer hat es nicht besser gemacht.
Ja, aber ich bin aber on board. Ich war auch schon am Wolfsburg-Tippen, habe dann zu dir rübergeschaut, habe gesehen, na, der Anton hat sie sich schon gesichert, die Wölfe.
Da bin ich doch, na klar. Da
ist er einfach auf der Lauer. Lässt er sich nicht nehmen, sowas. Im Gegensatz zu den Wolfsburgern, die sich diesen Sieg haben nehmen lassen. Also es war definitiv einer, den ich natürlich als Bremen-Fan gar nicht gern gesehen hätte. Hab dann gedacht, als sie in der 79. das 2:1 machen, kann ja wohl nicht wahr sein, dass Leipzig da jetzt Punkte verschenkt. Aber Gruder, richtig starkes Spiel gemacht, auch das 1:1 vorbereitet für, wie heißt er denn jetzt? Diomande? Ich blick nicht mehr durch, Anton.
Ich merke mir das erst, wenn er Bayern-Spieler ist.
Ja, okay, fair.
Nee, ich weiß es nicht. Also kannst ja auch wieder bei wie Olise, Olise, Olis.
Ja, ich glaube neulich.
Ist alles irgendwie richtig, aber vielleicht auch gar nichts davon.
Bei dem Bayern-Spiel in Leipzig zum Rückrundenstart hat, glaube ich, Wolf Fuß 4 verschiedene Aussprachen rausgehauen von Diomande, Diomond, Diomande. War alles mit dabei. Also hat sich im Laufe der ersten Hälfte
wahrscheinlich. Und Lothar hat auch nochmal 6 neue dazu.
Ja. Ja, wir müssen einfach irgendwann Jan nennen. Einfach Jan.
Ja. Ja. Wie bei, jetzt habe ich ihn nicht parat. Wie wird er genannt von Frankfurt? Chap oder so einfach nur?
Amai Muni Eshguyab.
Genau. Und er wird einfach nur Jap genannt oder so. habe ich gehört, um es zu vereinfachen. Ich hoffe, das war halbwegs richtig. Amaimouni Eshguyab. Ja, das macht Sinn. Gut. Es waren scheinbar doch eine ganze Menge Kopfbälle jetzt hier während der Folge dabei bei uns.
Ja.
Aber ist ja umso besser, dass wir hier schon langsam zum Ende kommen. Die dritte Halbzeit würden wir heute, glaube ich, auch beide nicht mehr überstehen, so wie wir hier schon am Rumtorkeln sind, rhetorisch. Dementsprechend würde ich sagen, Moritz, das war wunderschön, das haben wir doch schön aufgearbeitet. Und das noch wunderschönere ist ja, uns steht eine europäische Woche ins Haus. Leider ohne meine Bayern, aber das heißt leider, die sind natürlich schon eine Runde weiter, aber eine ganze
gerne
Menge
in den Playoffs gesehen.
Ich gucke einfach so gerne Spiele von denen, weißt du? Deswegen.
Du bist ja in erster Linie Fußballfan.
Richtig, das stimmt. Und ich freue mich auch genauso auf die anderen Spiele. Dortmund, Leverkusen, Stuttgart, allesamt unterwegs. Freiburg ja auch schon eine Runde weiter. Und die Mainzer ebenso. Dementsprechend wird es da in der kommenden Woche eine ganze Menge zu besprechen geben. Und darauf freue ich mich jetzt schon.
Ich mich genauso. Wir können dann über das Hinspiel Benfica gegen Real reden, ob es da wieder Drama gab. Trubin wahrscheinlich in doppelter Manndeckung. Wenn die Lissabonner Ecke haben, gehen zwei Madrilenen ganz nach hinten ins Benfica-Tor und decken den Mann. Wichtig.
Aber nur, wenn Mourinho merkt, dass sie irgendwie noch ein Tor zum Ausgleich brauchen, oder?
Ist ja das
Hinspiel.
Warte
mal, wir führen gar nicht.
Also vielleicht die Chance auf irgendwelche verrückten Mourinho-Einfälle etwas geringer, aber dann im Rückspiel, ganz sicher.
Vielleicht hat er sich irgendwas einfallen lassen, um Real da nochmal zu ärgern. Wir werden es auf dem Schirm haben. Wer weiß, der Fußball schreibt ja die verrücktesten Geschichten, wie wir alle wissen.
Ich hoffe für Tom Kirstens Stimmbänder, falls er das wieder machen darf, dass es keinen späten Siegtreffer gibt. Aber für die Fußballdramatik natürlich schon.
Ich bin wie gesagt sehr gespannt. Bedanke mich bis dahin erstmal fürs Zuhören und bei dir fürs Teilnehmen, Moritz. Und wie gesagt, freue mich schon auf die nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, bis dann.